Willkommen zur heutigen Telefonkonferenz von RCM mit dem Thema Kapitalmarkt und Fonds. Wir möchten Sie vorweg auf ein paar Punkte zum Ablauf der Telefonkonferenz hinweisen. Die gesamte Konferenz wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird Ihnen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Bis zu Beginn der Fragerunde sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Wir bitten Sie, Fragen dann über den Telefonhörer und nicht über den Lautsprecher zu stellen und Ihre Mobiltelefone auf lautlos zu schalten. Sobald die Stummschaltung aufgehoben ist, können die Konferenzteilnehmer auch alle Hintergrundgeräusche bei anderen Teilnehmern hören. Die Unterlagen, die Sie im Vorfeld von uns erhalten haben, dienen nur zur internen Verwendung und sind nicht zur Weitergabe an Kunden. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz zum Thema Kapitalmarkt und Fonds. Mein Name ist Dalibor Gavric und da es die letzte Telefonkonferenz im heurigen Jahr ist, haben wir uns gedacht, wollen wir dies als Anlass nehmen, uns einen Blick in den Rückspiegel zu gewähren. Aber wir wollen natürlich auch den Ausblick für 2016 nicht vorwegnehmen. Und dazu habe ich Verstärkung organisiert. Ich darf Joachim Hagmann bei uns begrüßen, seines Zeichens Senior Investment Spezialist Multi-Asset Strategien. Danke, Larry, dass du uns heute wieder tatkräftig unterstützt.
Ja, einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Also wir brauchen heute nicht so schüchtern sein. Also da wir haben eigentlich eine ganz gute Großwetterlage, um es so zu benennen.
Ja, du gehst ja auch schon in Medias Res. Meine Frage an dich, und ich glaube, das ist auch die Frage, die alle interessiert. Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Wir hatten, kann sagen, durchaus ein bewegtes Jahr 2015, von der Makroseite, von den Märkten her gesehen. Kannst du uns das runterbrechen auf die wirklich relevantesten Kernthemen, die uns begleitet haben dieses Jahr?
Ja, wenn man so überlegt, das Jahr 2015 hat doch einige Sachen bewegt oder hat auch einiges bewegt. Wenn man die relevantesten Punkte herausnimmt, dann könnte man als erstes den Weltrekord von Apple nehmen im Unternehmensgewinn. Das war so ein Highlight, das wir am Jahresanfang hatten. Was aber die weltbewegenderen Themen waren, EZB, QE, Ende Jänner, Anfang Februar. Was das zweite Thema war im Sommer, das massive Kursbewegungen erzeugt hat, war die Sorge um China, um die Entwicklung an den Emerging Markets und um die Sorge, dass sich die Emerging Markets dementsprechend schwächer entwickeln werden in Zukunft. Und ich glaube, das dritte Thema, das aber sehr negativ auch gewesen ist, war die amerikanische Notenbank, die im September ganz einfach ihre Zinsmaßnahme, die von sehr vielen erwartet worden ist, nicht gesetzt haben. Sprich, da ist der Markt total verunsichert worden und es ist sehr viel Volatilität reingekommen. Wir haben dann eine Korrektur auf den Märkten gesehen, aber das ist nach wie vor das Thema, das wir haben. Die Unsicherheit ist, was wird die amerikanische Notenbank machen? Die Erwartung ist eine andere, aber was wird sie machen? Nämlich, wie wird sie es beschreiben? So, und das waren, glaube ich, die drei Hauptpunkte. Das eine ist die EZB im Frühjahr mit der Geldpolitik, das andere ist die Sorgen um die Konjunktur, vor allem aus den Emerging Markets und die amerikanische Notenbank. Und wenn man sich das einmal so vor Augen führt, dann hat das dazu geführt, dass wir eigentlich im ersten Quartal, und da können wir gleich in der Unterlage auf Seite 3 schauen, da haben wir Ihnen aufgeplottet die verschiedenen Assetklassen, nämlich Unternehmensanleihen, Emerging Markets Anleihen, Staatsanleihen, reale Assets, da geht es um Inflationsentwicklung, aber auch um Rohstoffe und Aktienmärkte. Und wenn wir uns das anschauen dann und Revue passieren lassen, das erste Quartal war sensationell positiv. Das heißt, wir haben da Aktienmärkte plus 20% gehabt. Wir haben da auf der Anleihenseite plus 6,7% gehabt. Die Renditen sind aufgrund der EZB-Maßnahmen gegen Null gegangen. Wir haben dann eine Korrektur gesehen, weil die Sorge, wann wird die amerikanische Notenbank was machen, das absolut tiefe Niveau. Dann hat Bill Gross noch gesprochen zu dem Thema. Also da sind ein paar Faktoren gekommen, damit haben die Anleihen korrigiert. Und im Sommer dann hat mit den Sorgenfalten, die wir rund um die Emerging Markets und speziell China bekommen haben, wo der IWF dann nachgeschoben hat, die Welt wird langsamer wachsen oder die Emerging Markets werden langsamer wachsen, da hat es dann auch die Korrektur am Aktienmarkt noch einmal gegeben. Mittlerweile, und das ist Anfang Dezember oder Ende September, können wir doch sagen, wir haben ein leichtes Plus in sehr vielen Märkten. Wir haben ein leichtes Plus auf der Unternehmensanleihenseite, das aber sehr stark geprägt worden ist von dem Thema Risikoprämien, weil eben das Risiko bei Unternehmensanleihen etwas größer ist als bei Staatsanleihen. Das heißt, dort ist viel mehr eingepreist worden als bei Staatsanleihen. Dazu komme ich später noch einmal. Die Emerging Markets haben auch unter dem Aspekt gelitten, dass ganz einfach die US-Notenbank hier zu wenig klar und konkret war. Jetzt ist natürlich die Sache, wie viel Kapitalflucht gibt es aus den Emerging Markets Richtung Amerika, wenn dort eine Zinserhöhung kommt. Das heißt, auch dort in den Emerging Markets ist es hier zu sehr starken Volatilitäten gekommen und sehr starken Kursschwankungen in dem Sinne. Auf der Staatsanleihenseite, und das muss man auch dazu sagen, die Grafik ist dargestellt worden in Lokalwährung. Alles, was Sie hier sehen oder was wir hier sehen, ist ganz einfach auf Lokalbasis. Das heißt, ein Dollarinvestor sieht den Balken, der in der Mitte ist, 2,1% Performance. Das ist seine Performance, die er hatte. Wenn man das Ganze jetzt als Euro-Investor in einer Dollaranleihe anschaut oder in einem Dollarbond anschaut, dann kann man da ungefähr 10-12% an Währungsbewegung noch dazugeben, weil der Dollar eben stärker gegangen ist. Wobei, da hat man in den letzten Tagen hat auch wieder etwas abgegeben, aber de facto kommt dann auch einmal die Währungsbewegung dazu. Emerging Markets waren die eine Seite und die Commodities waren die andere Seite, die vor allem im Sommer gelitten haben. Und da sieht man ganz einfach, dass hier vor allem auf der einen Seite das Thema Energie, das wir schon seit längerer Zeit haben, wo auch zuletzt am 4. Dezember die OPEC-Sitzung war, wo es keine Entscheidung gab, wo nach wie vor ein schwächerer Ölpreis ganz einfach in Zukunft auch sein wird oder dementsprechend der Ölpreis nicht an Dynamik in dem Ausmaß gewinnt. Wir gehen dazu später noch einmal ein zu dem Thema und da sind auch schon Weichen gestellt worden für 2016. Aber was man vor allem in den Industriemetallen sieht, die Konjunktur geht hier in der Hinsicht schwächer, weil es gibt Überkapazitäten. Und bei den Rohstoffen ist es an und für sich so, dass zuerst einmal die Mangelerscheinung ist und dann wird einmal was aufgebaut, dann wird Industrie aufgebaut, dann wird Stahlindustrie etc. aufgebaut und dann wird ganz einfach der Rohstoffabbau gefördert und die Mengen steigen. Und irgendwann ist es so, dass das Gleichgewicht geschaffen ist und dann kommt eigentlich dieser Schwung, dass zu viel Rohstoffangebot ist und da sind wir im Augenblick in der Phase. Das heißt, der Abbau kann jetzt nicht sofort passieren, sondern das dauert eine Zeit lang, bis dieser Abbau passiert und bis auf der anderen Seite auch die Überkapazitäten reduziert werden. Und genau das ist jetzt das, wo wir wahrscheinlich noch 1-2 Jahre brauchen, um gewisse Überkapazitäten, sei es im Metallbereich oder im Produktionsbereich, ganz einfach zu reduzieren. Deswegen werden wir dort auch nicht allzu viel an massiver positiver Erwartung haben. Aber das ist ein ganz normaler Vorgang. Also vor dem muss man sich nicht fürchten jetzt, dass da jetzt genau das passiert ist. Es gibt genug Lager, es gibt genug Abnehmer. Es ist aber auch das, dass zum Beispiel China ganz einfach in der Produktion her nicht mehr so viel Bedarf an verschiedenen Metallen hat. Sie sind zwar immer noch der größte Abnehmer in der Welt, aber es gibt halt gewisse Reduktionen, die da passieren und genau das sieht man jetzt in diesen Zahlen und in dieser Performance.
Und das war ja auch die große Angst damals, oder, als China im Sommer plötzlich aufgepoppt ist als Thema.
Genau so ist es. Wobei zu China muss man schon zwei Sachen sagen. Es sollte uns nicht überraschen. Warum sollte es uns nicht überraschen? Was haben wir denn 2010 gesagt, wie die Wachstumserwartung von 12-11% runtergenommen worden ist? Oder was haben wir letztes Jahr gesagt, wie die Wachstumserwartung von knapp 8% auf 7 runtergenommen worden ist? Also es ist nicht jetzt überraschend, dass wir jetzt nicht jedes Jahr ein Wachstum von 10% oder 11% haben. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das passiert auch dann, wenn sich die, wenn die, die Volkswirtschaft ganz einfach in einen gewissen Status entwickelt hat und dementsprechend positiv, also positiver Fortschritt ganz einfach passiert oder eine Sättigung passiert. Dann fängt das Ganze nämlich an, von der Bevölkerung sich her in den Konsum verstärkt zu orientieren. Das heißt, zuerst haben wir die Produktionsthematik. Klassischer Fall ist, es werden Infrastruktur wird geschaffen, mit der Infrastruktur sind Fabriken da, mit den Fabriken werden Arbeitsplätze geschaffen, mit den Arbeitsplätzen funktioniert der soziale Wohlstand. Mit dem sozialen Wohlstand fängt man mal an, Grundbedürfnisse aufzubauen und dann irgendwann fängt man an, sozial noch mehr Bedarf ganz einfach zu haben. Der Konsum steigert sich. Und genau China ist an der Schwelle, wo halt das gerade passiert. Da gibt es aus der Literatur heraus so ungefähr die Schwelle $8,000. Das kann man jetzt hin und her rechnen. Die sind ungefähr bei dieser Marke. Damit verlangsamt sich auch tendenziell die Wachstumserwartung auch für China in den nächsten Jahren wiederum.
So. Man kann aber auch sagen, nur ganz kurz noch zu China, man kann aber auch sagen, dass die Chinesen versuchen, ihr Wirtschaftswachstum auf weitere Beine zu stellen, indem sie ihren eigenen Binnenkonsum weiter fördern.
Das ist das Mindestziel, das sie haben. Nämlich in der Hinsicht, das haben sie schon vor 2 Jahren gehabt, dass sie gesagt haben, sie werden den Binnenkonsum verstärkt fördern, weil sie dadurch diese außenwirtschaftliche Abhängigkeit oder diese außenwirtschaftliche Vernetzung ganz einfach nicht in dem Ausmaß haben. Man sieht es jetzt schon zum Beispiel an den Exporten und Importen. Das nimmt vom Volumen her etwas ab, tendenziell. Also rein von dem heraus sieht man das schon. Auf der anderen Seite sieht man das Wachstum auf der Konsumseite, der chinesische Konsum an und für sich, und jetzt bleiben wir kurz noch bei dem Punkt, hat mittlerweile in den klassischen Volkswirtschaften ist es ungefähr 2/3 bis 3/4 des Wachstums aus dem Konsum heraus. Und in China ist es so zwischen 35% und 45%, je nachdem welche Berechnungsmethode. Also wir sind da schon auf einem sehr guten Pfad und das wächst stetig. Und wenn man sich anschaut, was wächst in China? Konsum nicht ganz 10%, der restliche Industriebereich mit ungefähr der Hälfte. Also da sieht man auch, dort wo der Private, wo die Bevölkerung dementsprechend schon einmal Bedarf hat, dort sieht man auch zukünftiges Wachstum und das werden wir auch in Zukunft so haben. Also rein von dem. Gehen wir noch zurück zu den Aktien, dann schließen wir das Kapitel ab. Und wenn wir uns auf der Aktienseite anschauen, und das war ja auch ein Punkt, warum die chinesischen Aktien im Laufe der Zeit im Frühjahr mal massiv unter Druck gekommen sind, die Sorge auch, nicht nur regulatorische Themen und, sondern auch die Sorge, dass hier dementsprechend das Wachstum doch nicht so stark sein könnte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist sehr einseitig getrieben, man muss sich die Aktien genau anschauen, welche das sind und so weiter, also da ist der breite Markt schon etwas zurückgekommen oder ein Teil des breiten Marktes zurückgekommen, um es so zu formulieren. Wenn wir bei den Aktien bleiben, dann kann man eigentlich sagen, ganz gutes Jahr gewesen, vor allem als Euro-Investor. Wenn man anschaut, den europäischen Index, da haben wir plus 12% oder plus 16%, wie es hier in der Tabelle ist. In Japan haben wir 14% plus die Währungsentwicklung, die auch positiv war für einen europäischen Investor. Wenn wir den S&P uns anschauen, da haben wir 3% plus die Währungsentwicklung. Und das Einzige, das wirklich auch hier abgestraft worden ist, sind die Emerging Markets. Auch eine Folge von dem, was wir gerade gesprochen haben. Also rein von dem, das war so das Jahr 2015 Revue passiert, vorbehaltlich dessen, dass natürlich noch in den nächsten 3 Wochen was passieren kann. Aber die Weihnachtszeit ist eher dünn. Was sind denn die Themen, die uns beschäftigen könnten? Das ist vielleicht der Faktor. Was uns beschäftigt, ist sicherlich in Europa das Thema Flüchtlingskrise. Da ist es auch das Thema, dass wir hier natürlich mit dem Wachstum ein wenig hadern, weil wir ganz einfach sehen, dass das Wachstum sehr mäßig ist. Das ist sicherlich so ein Faktor. Wirken die Maßnahmen der EZB? Das ist ein Punkt, auf den es natürlich ankommt. In Amerika ist es das Thema natürlich, wie wird die Wirtschaft weiterlaufen? Weil was wir in beiden oder sehr stark sehen, ist ganz einfach, dass die Produktionsseite tendenziell stärker unter Druck gekommen ist oder stärker oder nicht stärker, ganz einfach etwas schwächer gegangen ist, formulieren wir es so, dass es aber auf der Seite des Konsumenten hier massive Unterstützung gibt, nämlich der Konsument ist eingesprungen. Das heißt, die Produktionsseite, wo normalerweise der erste Zyklus ist, der ist gar nicht so ausgeprägt gewesen. Hier gibt es auch keinen Druck auf der Inflationsseite, was die Produzenten produzieren, hat natürlich auch mit der Rohstoffseite und mit den Energiepreisen zu tun. Und auf der anderen Seite mit dem, dass Refinanzierungskosten billig sind oder günstig sind, dass dementsprechend der Arbeitsmarkt noch nicht teuer geworden ist. Also alles das sind natürlich Faktoren, die da reinspielen. Die Unternehmen ganz gut auch davon profitieren, dass sie relativ gute Margen nach wie vor bilden können, was das betrifft. Was wirklich das Thema ist, ist, die EZB hatten wir ja letzte Woche. Jetzt steht an die US-Notenbank. Was macht die? Das ist sicherlich das Thema, das uns bewegen wird. Und damit haben wir eigentlich schon auch die Folie 4, die Hauptthemen besprochen. Wenn wir ein Bild uns noch anschauen, dann ist es auf Folie 5 ganz einfach die Konjunktur. Wie schaut es denn in der Welt aus? Und wenn man sich das anschaut, dann sind natürlich hier die Farben wunderschön unterstützend. Was wir wissen ist, schwache Konjunktur, Rohstoffmärkte, das gliedert sich auch hier. Was man sieht, Russland, Argentinien ist ein politisches Thema, da hat es ja Wahlen gegeben, das wird sich hoffentlich demnächst in eine andere Richtung bewegen, da gibt es Vorschusslorbeeren, ist sicherlich eine gute Geschichte. Brasilien, Venezuela, energiegetrieben. Also die sind unter Druck, die sind auch die, die negative Wachstumsraten haben, was so mehr oder weniger plus minus bis zu 3-4% ist, das sind die entwickelten Regionen und Asien, muss man hervorheben, das ist die Wachstumskanone schlechthin der Welt. Die Frage, die sich hier gestellt hat und die sich der IWF gestellt hat im Sommer ist, schafft es der Rest der Welt, wenn China schwächelt, das Wachstum aufzuholen, zu kompensieren? Ja oder nein? Das ist so die Frage, die im Raum steht. Aus der heutigen Perspektive, jein, eher nein, eher zum Nein geneigt. Warum? Weil natürlich die Wachstumsmärkte, wenn man sich die anschaut und wenn wir dann die nächste Folie uns anschauen, dann sieht man, es gibt zwei große Blöcke. Nämlich im oberen Bereich ist es China-Indien, im unteren Bereich sind es die Rohstoffpreise oder die rohstoffdominierenden Länder auf der Folie 6. Da ist bei mir eine Folie hineingerutscht, dann erzähle ich das ganz einfach. Es gibt zwei Blöcke. Nämlich in der Hinsicht die zwei Blöcke, dass Indien und China sicherlich die sind, die das größte Wachstum haben, nämlich ungefähr um die 7%. Und Indien ist sicherlich auch der Block, der in die Richtung gehen kann, das neue China zu werden. Nämlich was jetzt Infrastrukturmaßnahmen betrifft, was jetzt die Wachstumsdynamik betrifft. Infrastruktur in der Hinsicht, dass Straßen gebaut werden und, und. Also da fängt dieser Zyklus, der in Indien vor 7-8 Jahren gewesen ist, in Indien so richtig schön an. Mit vielleicht etwas neuerer Technologie, weil das, was wir in den letzten Jahren erfunden haben und gefunden haben und verbessert haben, das werden die gleich natürlich in ihre Konjunkturentwicklung oder in ihr Aufbau ganz einfach investieren. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, die entwickelten Regionen relativ mau und wenn man sich die Weltwirtschaft anschaut, so ist die Weltwirtschaft ungefähr mit 3%, vielleicht 3,5% im nächsten Jahr, was die Erwartung ist für diese Entwicklung. Was wir aber gesehen haben, die Emerging Markets haben in den letzten Jahren etwas abgenommen und dafür haben die entwickelten Regionen etwas zugenommen, nämlich von ganz schwachem Wachstum zu mäßigem Wachstum und auf der anderen Seite ist es halt das Wachstum dementsprechend zurückgegangen. Was man auch sagen muss, Emerging Markets haben im Prinzip nach 2008 die Welt gerettet durch ihre Investitionen. Das heißt, das ist sicherlich ein Faktor gewesen, der die Welt vor noch einer stärkeren Rezession oder noch mehr Einschnitten ganz einfach bewahrt hat. Das für die Zukunft oder für den Punkt. Wie schaut es jetzt in Europa aus? Und Europa ist vielleicht auch ein Faktum, wenn man da vergleicht Amerika und Europa. Europa hat viel mehr positive Überraschungen gebracht in den letzten Wochen und Monaten als Amerika. Amerika ist so, das plätschert dahin, das geht viel in den Erwartungen, ist an und für sich in line. Da ist es auch vielleicht der Faktor, wird gar nicht so viel erwartet, weil die amerikanische Notenbank noch nicht klipp und klar gesagt hat, wo es hingeht. Könnte auch ein Faktor sein. In Europa war natürlich die Erwartung auch vor der letzten EZB-Sitzung sehr hoch. Da haben wir einen kleinen Rückschritt oder dementsprechend einen Rückschritt bekommen, was die Erwartung und Erfüllungshaltung gewesen ist. Gesamt gesehen muss man aber schon für Europa sagen, und da sind wir bei der Seite 7, bei der Grafik, auf der Seite 6, bei der Grafik rechts oben, dass wir hier tendenziell eine Entwicklung haben. Man sieht, Amerika hat sich sehr gut entwickelt nach der Krise. Man sieht, Großbritannien hat sich sehr gut entwickelt. Man sieht, Deutschland hat sich sehr gut entwickelt. Und Europa kommt aus dem Tief heraus. Das heißt, was wir in den letzten paar Wochen und Monaten gesehen haben, seit Jahresanfang, ist, dass sich auch Länder wie Frankreich und Italien etwas besser entwickelt haben. Also rein von dem heraus. Das heißt, unterstützend auf allemal, aber jetzt viel Unterstützung werden wir wohl kaum haben. Wir haben auf der anderen Seite natürlich einige Faktoren, die uns etwas vielleicht Sorge bereiten. In der Hinsicht, man sagt immer, Deutschland der Exportweltmeister. Jetzt exportiert Deutschland, wenn man die letzten Zahlen anschaut, gar nicht mehr so viel, unter Anführungszeichen. Gar nicht mehr so viel ist jetzt untertrieben. Wenn man sich anschaut, die deutsche Handelsbilanz, die Deutschen exportieren pro Monat rund 100 Milliarden, 105, 106 Milliarden ist es. Sie importieren rund plus 80 Milliarden, das heißt, sie haben eine positive Handelsbilanz von rund nicht ganz 20 Milliarden. Wohin exportieren sie am meisten? Nicht. Also sie exportieren sehr stark natürlich in Europa, sprich in den Binnenraum der EU oder der Eurozone, wo es etwas zurückgegangen ist, und das sind halt so diese Themen, die immer wieder aufgepoppt sind. Deutschland exportiert gar nicht mehr so viel. Ja, natürlich, weil China von der Nachfrage nicht mehr so viel hat. Das sind die Länder wie China, Russland etc., die halt aufgrund der aktuellen politischen Situation, der aktuellen konjunkturellen Situation gar nicht mehr so einen Importbedarf haben oder einen Investitionsbedarf haben. Genau das ist der Grund, warum es da ein bisschen schwächer ist. Aber gesamt gesehen innerhalb der EU sehr viel aufgefangen wird. Da haben wir zum Beispiel ein Wachstum von rund knapp 6% innerhalb der EU, dass eben die Importe anderer Länder stärker werden und größer werden. Ist auch ein Zeichen, dass es der EU an und für sich recht gut geht, wenn der Binnenaustausch sehr gut funktioniert. Also von dem heraus kann man schon auch sagen, das funktioniert ganz toll und ist auch ein Zeichen, dass die Gesundung weiter fortschreitet. Und wenn wir das Jahr 2016 uns anschauen und die Gesundung anschauen, heuer haben wir zum Beispiel in Spanien ein Wachstum von 4%, in Irland ein Wachstum von 7%, das können wir uns nächstes Jahr nicht in dem Ausmaß erwarten, aber die Gesundung, dass es hier ein weiteres Wachstum gibt, das sollte durchaus in dem Bereich sein. Wir reden heuer von 1,5. Wenn wir nächstes Jahr 1,6, 1,7 reden, dann ist das sicherlich auch ein Thema. Also ein positiver Fortschritt, wenn man das so will. Und eins darf man nicht vergessen, der fiskalpolitische Druck ist nicht mehr so hoch, wie er vor ein, zwei Jahren war. Das heißt, auch auf der Staatsseite kann es durchaus zu Unterstützung kommen, wobei die Staaten haben durchaus jetzt mit anderen Problemen vielleicht zu kämpfen in der Hinsicht. Der Flüchtlingsschwall ist an und für sich zu bewältigen. Das ist nicht nur eine soziale Kompetenz oder eine soziale Komponente, die hier ist, sondern die Leute müssen untergebracht werden, die Leute, denen muss man was zum Essen geben, die müssen versorgt werden. Das ist alles irgendwo auch ein gewisser Konsum, der aus der Staatsseite kommen wird. Jetzt muss man natürlich dann schauen, woher kommt der Konsum? Ist das alles aus verschiedenen Aspekten, das ganz einfach in die Richtung geht, oder kommt da noch zusätzlicher Konsum, der über den privaten oder über die Industrie ganz einfach geht? Also das sind so die Faktoren, auf die man in Europa schauen muss. Gesamt gesehen etwas besser nächstes Jahr, aber jetzt nicht die großmächtige positive Erwartung. Gehen wir zum Thema Inflation. Auch da sollten sich die Raten nach oben bewegen, nämlich in der Richtung, dass wir von der jetzigen Situation plus 1% nach oben nehmen dürfen für die gesamte Inflationsrate. Das heißt, wir sind bei gut 1%, aber weit weg von nahe 2%. Also da ist sicherlich noch einiges über die nächsten Wochen und Monate, wo man warten muss, was passiert dann ganz einfach.
Du hast ja anfangs gesagt, das Öl, am 4.12. war die OPEC-Sitzung, Öl wird noch relativ niedrig bleiben. Das heißt, vom Öl her wird ja kaum ein großer Effekt damit hineinspielen durch den Basiseffekt. Wo kommt diese leichte Steigerung von 1% dann her? Ist das rein aus dem Wachstum?
Nein, der den Basiseffekt, den haben wir schon, weil die den werden wir jetzt spüren im ersten Quartal. Und zwar deswegen, weil ganz einfach der Ölpreis von 80, 90 auf die 50, 40 runtergefallen ist. Das heißt, da preisen wir etwas aus. Wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen negative Effekte auf der Ölseite, aber das heißt ganz einfach, dass dieses 1%, das da rausgepreist wird, oder das rund 1%, dass es vielleicht nicht 1, sondern 0,9 oder vielleicht nur 0,8 kommen kann. Ja, das kann sein. Was wir aber langfristig ausgehen, und das vielleicht so ein bisschen ein Vorgriff auf das Thema Öl, auch wenn da jetzt weiterhin billiges Öl auf den Markt kommt oder günstigeres Öl, weil die saudi-arabischen Länder das sehr gut und günstig produzieren können, auf der anderen Seite heißt es natürlich für viele, ist es kein Kostenthema mehr oder kein kostendeckendes Thema mehr, Öl zu produzieren. Vor allem die amerikanische Schieferölproduktion leidet darunter, aber auch Russland, weil die unter klimatisch schwierigeren Bedingungen Öl produzieren, wie es in Saudi-Arabien passiert. Das heißt, dort ist es sicherlich ein Thema, das eine oder andere Bohrloch zu schließen oder zurückzunehmen. Auf der anderen Seite, es gibt schon viele Bohrlöcher, die in ihrem Zyklus relativ weit fortgeschritten sind, um dort noch die letzten 15-20% rauszupressen, bedarf es zusätzlicher Bohrungen. Das Ganze kostet etwas, nämlich auch so um die $40, so zwischen $30 und $40, habe ich mir von unseren Experten sagen lassen. Das wird dann nicht mehr passieren, weil das ja keinen Mehrertrag mehr bringt. Also rein von dem heraus wird es auch da gewissen Zusatzeffekt, den man aus dem Öl hat, ganz einfach nicht geben. Das heißt, auf der Angebotsseite das relativ stabil bleiben, auch wenn der Iran dann mit der Förderquote dazukommt. Und auf der anderen Seite denken wir, dass mittelfristig die Nachfrage doch etwas zunimmt und damit sich ein gewisses Gleichgewicht herstellt. Und wir können uns auch vorstellen, und das war die Besprechung, die wir vor der Sitzung hatten, dass wir da Richtung gut 50 gehen können. Das kann auch einmal sein, dass wir in der Spitze vielleicht um die 60 sind. Ich glaube aber nicht, dass wir aufgrund dessen, dass wir hier noch einmal klare Signale bekommen haben, es wird das billige Öl weitergeben, dass wir da sehr viel über irgendwo Mitte 50 ist durchaus vorstellbar. 60 ist vielleicht dann schon etwas sehr weit gegangen, ja, was das betrifft. Aber das heißt schon für den, vor allem auf der Konsum- und Industrieseite, gute Unterstützung für den Privaten, aber auch für die eine oder andere Industriebranche. Sicherlich nicht von Vorteil für die Erdölenergie oder die Energiebranche als solches. Also da muss man sich genau anschauen, welches Unternehmen ist es. Davon haben auch die Amerikaner profitiert. Nämlich die Amerikaner in der Hinsicht, dass der Ölpreis dementsprechend niedrig ist und ihnen ist Geld in der Tasche übergeblieben. Das heißt, auf der einen Seite haben sie einen gewissen Konsum, eine zusätzliche Möglichkeit für Konsum bekommen, dass das Öl billiger geworden ist. Auf der anderen Seite sind in den letzten 5 Jahren rund 10 Millionen Jobs in Amerika geschaffen worden. 10 Millionen. Das heißt, da ist massiv Arbeitsplätze, die hier zum Teil von Teilzeit in Vollzeit gegangen sind, Vollzeitjobs geschaffen worden sind, Langzeitarbeitslosigkeit ist reduziert worden und, und. Also alles das, was im Endeffekt ein gutes Thema ist für den Konsum als solches. Und das sehen wir auch. Das Wachstum in Amerika relativ stabil, auch im dritten Quartal mit 2,1, das ist revidiert worden. Im vierten Quartal gehen wir davon aus, dass es noch ein bisschen höher ist. Übers gesamte Jahr hinweg rund um die 2,5%, soll es ein Zehntel tiefer kommen, ist dann so. Ja. Für 2016 die Perspektive ähnlich, vielleicht 2,6, vielleicht 2,7, aber auch wiederum ähnliche Erwartungen wie fürs heurige Jahr. Was wir in Amerika aber haben, ist, dass der Lohndruck noch nicht massiv ist. Und das haben wir natürlich jetzt so die ersten, wie soll man das formulieren, ganz einfach, die ersten Zeichen gesehen oder die ersten Möglichkeiten, dass es zu einem höheren Lohndruck kommt. Weil natürlich bei einer Arbeitslosenquote von 5% dann schon sehr langsam der Arbeitsmarkt enger wird als solches. Wenn wir da etwas sehen, dann ist das sicherlich noch ein zusätzliches Signal für die Notenbank. Was wir auch sehen, ist, der Konsum funktioniert tadellos, Autoabsätze etc. etc. Also das alles ist an und für sich auf der grünen Seite und der Konsument als solches, auch wenn wir zuletzt einmal eine schwache Zahl gesehen haben, ist irgendwo auf sehr guten Wege. Und man sieht es auch da, Der ISM, der für die Industrie zuständig ist, ist massiv nach unten gegangen, ist unter die 50. Und der ISM für den Service-Sektor, der den Konsum darstellt, ist bei 56, bei 55,9 angelangt. Das heißt, da sind wir jetzt auch noch im sehr positiven Bereich. So, das heißt, von der entwickelten Region mäßiges Wachstum, Amerika 1% besser, sieht man auch in der Renditeentwicklung. In Europa sind die Renditen bei rund 0,5% bis 0,75% bei 10-Jährigen, in Amerika sind es bei 2,2 rundum, ist auch die Differenz, was das Wachstum darstellt.
Das heißt, die Amerikaner kommen jetzt dann eigentlich sowieso in eine Lage, wo sie mit ihren Zinsen nicht mehr Ewigkeiten so niedrig bleiben können, oder?
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Sie könnten natürlich jetzt das Spiel weiterspielen, aber es spricht nicht mehr sehr viel dafür. Wenn auf der einen Seite gibt es natürlich den Block EZB, Bank of England, die People's Bank of China, die sind eher auf der expansiven Seite. Das wird auch längere Zeit noch so bleiben. Nämlich als Unterstützung für die Konjunktur, als Unterstützung für das, dass der Investitionsstatus ganz einfach hier noch einmal dementsprechend angeschoben wird. Investitionen sollten noch weiter auf dem Vormarsch sein. Also rein von dem her, das hat die EZB auch mit dem Kaufprogramm. Es wird verlängert, die Medizin wird länger gegeben, ganz einfach. Was überraschend war, dass die Zinssenkung nicht 0,4 gewesen ist, auf 0,4 gesenkt worden ist, 0,4. Und manche Teilnehmer haben sich auch erwartet, dass die Sofortmedikation, sprich das Programm, größer wird. Mit sofort, dass von 60 Milliarden auf 70 oder 80 Milliarden ausgebaut wird. Da wird man sehen in den nächsten Wochen, wie es ganz einfach wirkt. Ich würde aber jetzt eher in die Richtung Amerika gehen, weil ich so am Anfang gesagt habe, massive Enttäuschung des amerikanischen oder der globalen Marktteilnehmer durch die amerikanische Notenbank. Warum? Weil ganz einfach sie bei der September-Sitzung gesagt haben, na, wir machen nichts, aber die Argumentation war in die Richtung, dass es hier nicht um die amerikanische Wirtschaft gegangen ist, sondern dass die globale Wirtschaft zur Schwäche neigt. Mit dem Thema China und Rohstoffe und so weiter. So, das war jetzt ein sehr negativ ist das aufgefasst worden, weil das bedeutet natürlich auch, dass der amerikanische Wirtschaft nicht gut geht und dass man eigentlich gar nichts mehr machen muss, oder um es ein bisschen zu übertreiben. Es haben natürlich der eine oder andere Fed-Gouverneur hat dementsprechend zurückgerudert und hier schon klar formuliert, was passiert. Wichtig ist, im Dezember, die US-Notenbank muss den Markt in der Hinsicht beruhigen. Erstens, was passiert? Wahrscheinlichkeit über 90%, dass eine Zinserhöhung kommt, um ein Viertelprozent. Das ist einmal die eine Geschichte. Und wie geht's weiter? Nämlich das, wie geht's weiter? Sind es 2 Zinsschritte, sind es 3 Zinsschritte und was ist ungefähr die Richtung? Also bleibt es bei einem Viertel oder auf was konzentrieren wir uns? Wenn es dazu kommt, dann ist der Markt wieder beruhigt, dann ist es auch ein Thema, das eigentlich sehr positiv wirken kann und durchaus auch einen positiven Grundton hat. Auf der einen Seite, dass zwar Renditen vielleicht um die Spur ansteigen, aber jetzt nicht massiv weiter ansteigen, die sind bei 2,2, vielleicht gehen die auf 2,5 oder 2,6. Das ist so eine Erwartung, mit der man sich anfreunden kann. Aber auch, dass es der amerikanischen Konjunktur geht und den Aktienmärkten dadurch ein bisschen ein Aufschwung ganz einfach zugegeben wird. Und da haben wir natürlich Sorge, dass vielleicht da, wenn jetzt mehr Unsicherheit reinkommt, dass da die Volatilität viel größer wird auf der Seite.
Wenn wir das jetzt aber durch die Brille der Emerging Markets sehen, wird diese Zinserhöhung dort dann eher negative Auswirkungen haben? Was glaubst du?
Wenn man sich die Emerging Markets anschaut, im klassischen Fall würden wir sagen, ja, weil es wandert Kapital ab. Die Frage ist, wie weit, wenn dieser Pfad genau beschrieben wird, dann ist es auch klar, dass hier die Emerging Markets wesentlich weniger darunter leiden, weil natürlich auch die Stärke nicht in einem Ausmaß ist, wie wir es in den früheren Zinszyklen gehabt haben, wo wir dann 0,5% Steigerung gehabt haben und so weiter, wo das Zinsniveau ein anderes war. Also von dem her würde ich sagen, es wird vielleicht etwas kurzfristig Schwankungen geben, aber langfristig ist es dann etwas, wo dann sehr viel an Angst herausgenommen wird und Emerging Markets mittelfristig auch wiederum profitieren.
Das heißt, der langfristige Blick auf die Emerging Markets bleibt grundsätzlich unverändert, beziehungsweise man muss Emerging Markets immer mit Langfristigkeit in Verbindung setzen. Kurzfristig kommt es immer wieder zu Themen, das haben wir auch gesehen. Ja. Wenn wir das kurz auf unsere Fonds unterbrechen, da haben wir year-to-date zum Beispiel beim Eurasien-Aktien ein knappes Minus von 0,7%. Beim Emerging Markets Aktien ein Minus von 4%, deckt sich auch ganz gut mit diesem Asset-Klassen-Vergleich, den du uns vorher gegeben hast. Also unsere Fonds kommen da natürlich nicht heraus. Der langfristige Ausblick für die Emerging Markets ist aber immer noch der positive, den wir immer schon so gesehen haben.
Würde ich auch so sagen. Wobei wir natürlich ein bisschen mehr Fokus legen oder Fokus legen sollten auf die Länder, die davon profitieren, vom Schwung des Konsumenten und vielleicht weniger auf Russland, weniger auf Brasilien, also weniger die Länder, die sehr, sehr stark mit den Rohstoffen ganz einfach verbunden sind. Wobei auch dort, muss man sagen, irgendwo ist dann der Boden gefunden. Vielleicht ist er jetzt noch nicht im ersten Halbjahr gefunden, aber vielleicht ist er dann irgendwo einmal, wo es wieder nach oben geht. Dann sollte man auch bei dieser Party dabei sein, um es so salopp zu formulieren. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der etwas früher startet und auch starten darf.
Idealerweise ja. in Tranchen. Natürlich. Wenn man dann auch diese Abwärtsbewegungen gut für sich nutzen kann.
Keine Frage, ja, würde ich so sehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, in den Anleihen ist schon sehr viel reingepreist. Und wenn man sich die Anleihenmärkte anschaut, Emerging Markets auf Eurobond-Basis, kriegt man ungefähr eine Rendite von 5%. Auf Lokalwährungsbasis ist die Rendite bei nicht ganz 7%. Also da ist schon noch einmal was an Risikoprämie drinnen. Aber das ist natürlich das, was jetzt da reingepreist worden ist. Und das ist durchaus schon ein attraktives Niveau, wenn man so will. Ja, also von der Seite her, vor allem auf der Eurobond-Seite, da kann man durchaus schon einmal drüber nachdenken. Vielleicht noch zwei Sätze zu den Anleihen. Wir haben dieses Jahr ja auf der Anleihenseite, und das ist die Folie 9, auf der Anleihenseite schon sehr viel Volatilität gehabt. Wir haben gestartet mit einer Rendite von 0,70, 0,80, sind jetzt bei einer Rendite von 0,60 bei den Staatsanleihen global. Was interessanter vielleicht ist, ist Unternehmensanleihen. Die haben im Laufe des Jahres eine Spread-Ausweitung gehabt, weil eben diese Wachstumsdynamik zurückgenommen worden ist. Die haben dementsprechend diese Spread-Ausweitung ganz einfach, die kann man immer noch verdienen. Das war zu Jahresanfang, waren die Spreads bei ungefähr 30, 40 oder bei 50, bei 40 ungefähr Basispunkte Aufschlag. Jetzt sind wir bei einem Ausschlag von 70 bis 80. Also das hat sich verdoppelt. Das ist durchaus attraktiv und eine attraktive Möglichkeit, wenn man aus den Staatsanleihen raus möchte, vielleicht was anderes, vielleicht auch das Risiko der Wirtschaft ganz einfach auch in seiner Art und Weise in Kauf nimmt, aber da hat man ein bisschen mehr Ertrag gegenüber den Staatsanleihen als Gesamtes. Bei den Staatsanleihen vielleicht noch zwei Sätze, nämlich auf der einen Seite steht bei den Staatsanleihen die EZB mit dem Kaufprogramm, das heißt unterm Strich ein bisschen mehr Druck Richtung niedrigere Renditen, auf der anderen Seite Inflationsentwicklung, ein bisschen mehr Druck auf der Oberseite. Gesamt gesehen, und das haben wir auch in der Unterlage, erwartet sich der Markt, wenn man einmal weiterblättert, erwartet sich der Markt in einem Jahr circa ein Niveau von 1%. Wir sind nicht so euphorisch, wir gehen eher davon aus, dass wir da bei 0,8, 0,9 vielleicht liegen. Also da sehen wir nicht mehr so einen hohen Auftritt, was die Renditen betreffen. Zusammengefasst für die Renditen, Zinserwartungen stabil, da ist die EZB ja sowieso auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Programme anschaut, 10-jährige Renditen relativ wenig Preisauftrieb, in Amerika vielleicht etwas mehr Preisauftrieb und attraktive Renditen für Unternehmensanleihen oder Emerging Markets als solches. Ich glaube, damit haben wir mal Konjunktur und Anleihen ganz passabel abgeschlossen. Wir haben jetzt schon relativ viel Zeit gehabt oder genutzt für das Konjunkturthema und ich glaube, das Konjunkturthema ist auch für 2016 wichtig. Wenn wir uns kurz fassen, was die Aktien betrifft, dann kann man bei den Aktienmärkten im heurigen Jahr Folgendes sagen und ich glaube, da sollte man die Eckpfeiler ganz einfach nehmen. Die Märkte sind an und für sich ganz gut gelaufen. Profitiert haben die Aktienmärkte über mehrere Komponenten. Europäische Aktienmärkte oder europäische Titel haben durchaus auch von der Währungskomponente, nämlich den schwachen Euro profitiert, was das betrifft. Auch der eine oder andere von den schwachen Energiepreisen, ich denke da an die Chemie oder an ähnliche Industriezweige. Was positiv war, ist ganz einfach das Thema Konsum, das Thema Pharma. Pharma gab sehr viele Übernahmen. Konsum, da wissen wir jetzt, die SAP hat Miller übernommen, oder SAP Miller hat Anheuser-Busch hat Miller übernommen, so ist es gewesen. Das haben wir auch noch. Also da hat es so einige Übernahmen gegeben, was natürlich interessant ist für amerikanisches Unternehmen. Wir haben gesehen, der Dollar ist im Lauf des Jahres im Lauf der letzten eineinhalb Jahre von 1,35 auf 1,05 gegangen, hast 30% Abwertung für den Euro. Gleichzeitig werden 30% die Unternehmen billiger aus amerikanischer Sicht. Attraktive Übernahmemöglichkeit. Also das ist sicherlich etwas gewesen, was die europäischen Unternehmen als Übernahmekandidaten werden hat lassen. Die eine Seite. Auf der anderen Seite, die billige Liquidität war unterstützend. Und was das dritte ist, ganz einfach die Sorge, dass jetzt China in den Vordergrund rückt, als Exportangst sozusagen. In Amerika sind es nur 2%, die vom Umsatz, das Richtung China geht. Also nicht wirklich jetzt das Volumen, das da in die Richtung geht. Also da muss man keine Sorge haben. Europa ist sicherlich mehr geprägt, wenn man sich anschaut, Louis Vuitton, Luxusmarke, toll, wird in den asiatischen Regionen 30-40% machen, die ihren Absatz. Also dort wird das extrem angenommen. Aber auch natürlich die Automobilbranche. Da haben VW, BMW, Mercedes sicherlich das eine oder andere zu lösen, was das betrifft. Wenn man so will, unterm Strich, was spricht eigentlich dafür, dass man Aktien kauft, wenn auch die Zinsen erhöht werden? Die Perspektive, dass die Konjunktur besser läuft, das ist das eine. Das andere ist, dass die Bewertungen attraktiv sind. Und da haben wir in den Unterlagen auch ein Thema, wo wir eine Grafik mit haben, wo wir ganz links unten sehen, welche Märkte sind attraktiv. Das ist Osteuropa, das ist China, das ist Österreich, keine Frage. Österreich hat natürlich sich hier und da muss man auch unserem Fondsmanager ein großes Kompliment machen. Der hat da sehr gut gearbeitet, was das betrifft. Und Europa ist relativ gesehen sehr attraktiv.
Year to date nur zum Vergleich, Raiffeisen Österreich Aktien knapp 22%.
Ja, Wahnsinn, super. Und der Markt wahrscheinlich nur um die 10-12%. Also rein von dem her, da ist es wirklich die Frage, was sucht man aus? Und genau das ist jetzt wichtig. Das Thema Bewertung mit dem Thema, was ist denn die Perspektive für die Zukunft? Was noch für Aktien spricht, abgesehen von der Bewertung, ist die Dividendenrenditen, attraktive Renditen, was das betrifft, haben wir ja auf der Anleihenseite nicht unbedingt. Das heißt, die Dividendenrenditen sind das Doppelte oder das Dreifache teilweise, ist natürlich eine gewisse Risikoprämie, die man bekommt für das, dass man Aktien kauft. Aber das ist hier im Augenblick sehr von Vorteil, dieser Aspekt oder dieses Verhältnis. Und wenn man anschaut, die Gewinne, und die haben wir auf Seite 14 noch aufgeplottet, wenn man sich die Gewinne anschaut, so ist die Perspektive für die Gewinne fürs nächste Jahr, abgesehen davon, dass wir heuer Favoriten hatten, wie die Europa und Asien waren, glauben wir, dass wir nächstes Jahr ein bisschen breiter aufgestellt sein werden müssen, weil die Unternehmen mit dem aktuellen Umfeld klarer kommen. Das heißt, die großen Multikonzerne haben dieses Währungsthema in ihren Bilanzen mittlerweile verarbeitet und sie kommen klarer. Was wir davon ausgehen, ist, dass wir nächstes Jahr nicht die 8% sehen. Also das ist relativ gleichmäßig verteilt, die 8%, sondern eher 5-6%. Und das können wir uns durchaus auch auf der Aktienseite vorstellen, wenn man jetzt so ein bisschen das Ganze hochrechnet. Also auch von der Performance-Seite durchaus attraktiv. Ölpreis haben wir schon behandelt. Und wenn man es jetzt zusammenfasst, das Ganze, dann kann man das so sagen, die Welt wächst langsam. Etwas langsamer, als wir es uns erwartet hätten oder erwünscht hätten, hat mit den Effekten zu tun, dass sich auch die asiatische Wirtschaft dementsprechend etwas mehr Richtung Konsum orientiert. Auf der anderen Seite ist es wichtig, selektiver vorzugehen. Wenn man die Performance-Erwartungen sich anschaut, dann wird man auf der Performance-Seite, auf der Anleihenseite relativ wenig eigentlich sich erwarten dürfen. Ich glaube, dass man, wenn man jetzt anschaut, die Renditen steigen etwas mit dem, was man an Coupon kriegt. Es wird nicht wirklich jetzt da plus minus irgendwas überbleiben. Da sind wir eher auf der Seite, wenn ich etwas Sicheres haben will, dann sollte ich auch mir bewusst sein, dass das manchmal vielleicht ein bisschen was kostet an Prämie. Auf der anderen Seite Aktie attraktiv. Wir wissen, dass die Wachstumszahlen nicht in den Himmel wachsen, auch dementsprechend die Aktienerwartungen wahrscheinlich eher bei 5-6%, was das betrifft, bevorzugt tendenziell Europa, tendenziell die asiatischen Regionen, tendenziell auch Amerika. Ja, und im Endeffekt, das ist auch schon der Ausblick, wenn man so will. Vielleicht kann man gegen Jahresende dann irgendwo einmal oder im Laufe des Jahres 2016 oder in der zweiten Hälfte etwas mehr mit den Emerging Markets rechnen.
Super, perfekte Zusammenfassung. Danke dir. Ich möchte hier noch kurz ein paar Performances durchgeben, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, von dem, was du auch gesagt hast, Larry, Aktien sollten auf jeden Fall ein Thema sein. Ich werde jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Fonds durchgehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Kernfonds uns ansieht, dann hat der Raiffeisen Fonds Sicherheit, der die 25%ige Aktienquote hat, year to date ein bisschen über 4% gemacht. Der Raiffeisen Fonds Ertrag bei 50% Aktien 7,8% und beim Raiffeisen Fonds Wachstum, der die höchste Aktienquote aufweist, bei den Kernfonds knapp 11%. Wenn man sich die Performance-Liste ansieht, da sieht man auf einen Blick, dass im Prinzip die Aktienfonds unterm Strich hier wirklich sauber und schön positiv performt haben. Jetzt bleibt mir nur noch eine Frage zum Schluss über. Wir haben einen neuen Mischfonds, den wir begeben haben, Raiffeisen Dynamic Asset. Und wenn ich da jetzt die Performance seit Auflage anschaue, seit 29.04., da steht da minus 3,75. Der klassische Vorführeffekt oder was ist da passiert?
Also der Vorführeffekt, der passt ganz sicher. Wenn man sich anschaut, Russland-Aktien, also Osteuropa-Aktien, wann ist der begeben worden oder Russland-Aktien? Also das waren sicherlich so Faktoren. Wir haben den am 28. April begeben, wo die Anleihenkrise gerade angefangen hat. Wir haben dann in die Aktienkrise, ist der Fonds auch mitten reingeschlittert. Aber, so und jetzt kommt das Aber. Was hätte der Fonds gemacht, wenn er nicht sich dynamisch entwickelt hätte? Das ist der Faktor nämlich. Was passiert in dem Fonds? Es wird geschaut, welche Assetklasse entwickelt sich sehr gut und in die wird investiert. Kommt es dort zu einer Abschwächung, so wird auch wieder deinvestiert in dem Bereich. Das heißt, auf der Aktienseite ist schon ein, zwei Wochen davor die Quote zurückgenommen worden. Das heißt, die Dynamik hat bei den Aktien abgenommen. Dadurch sind auch eine wesentlich geringere Gewichtung in die Korrektur, in die Marktkorrektur auf der Aktienseite gewesen. Wir hätten ungefähr das Doppelte verloren in dem ganzen Zeitraum, wenn wir ein stabiles Portfolio gehabt hätten. Also rein von dem heraus, dass man natürlich das eine oder andere Mal, wenn man eine scharfe Erholung hat, wieder, dass man dann zu spät ist. Das ist das Grundprinzip des Fonds, weil er sich dynamisch entwickelt, weil er eben auf Trends aufsetzt. Es ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Grundkonzept sehr gut. Und ich glaube, dass man mit dem mittelfristig durchaus attraktive Erträge erzielen kann. Warum? Weil auf der einen Seite sagt man, ich will ungefähr in den Markt 50% Aktien, 50% Anleihen investieren. Da glaube ich langfristig. Dann bin ich auch ein Investor, der vielleicht einmal ein schwaches Jahr aushält. Wenn ich aber jetzt das nicht aushalte, dann habe ich mit dem Produkt vielleicht, dass ich diese Abfederungseffekte etwas stärker habe, vielleicht dann auf der Upside oder auf der Aufwärtsbewegung nicht ganz so viel mache, dann muss ich mich auch mit dem zufrieden geben. Aber genau das ist ja das Ziel. Sollte aber langfristig durchaus mithalten können. Das ist das, was wir bei unseren Tests ganz einfach festgestellt haben. Aber einen Abfederungseffekt dort, wo es um die Korrekturen geht, und das hat er bewiesen, das kann er. Das hat super toll funktioniert. Ich würde es ganz einfach in ein Portfolio mit reinnehmen und einen gewissen Anteil daraus, aber das muss sich dann jeder selber, welchen Anteil er rausnimmt, was seine persönliche Strategie ist.
Man sollte an dieser Stelle auch anmerken, das ist kein Absolute Return Fonds. Also das Ziel des Fonds ist nicht, laufend immer positive Erträge zu machen, sondern, wie du sagst, Abfederungseffekte und auf der Upside, also bei der Aufwärtsbewegung, dann dementsprechend mitzulaufen, aber nicht immer die positiven Performances unterm Strich darzustellen.
So ist es. Und vor allem in volatilen Märkten hat man die Chance, dass man ganz einfach in andere Asset-Klassen wandert. Das heißt, der hat auch sehr starke Schwankungen und der hat auch zum Beispiel im August, und das haben wir sehr genau angeschaut, weil ich natürlich das akribisch beobachte, was dieses neue Produkt betrifft. Im August hat er keine Aktien drin gehabt und jetzt hat er schon eine Aktienquote von rund einem Drittel wieder. Also der hat auch schnell wieder aufgebaut. Und das ist eben der Vorteil an diesem dynamischen Prinzip, das da vorhanden ist.
Und der große Bruder vom Dynamic Asset, der ja im institutionellen Bereich Anwendung findet, der hat ja eine positive Year-to-Date-Performance.
Der hat natürlich den Jahresanfang mitgemacht, keine Frage. Also von dem heraus, da war natürlich der Zeitpunkt schon ein ganz wesentlicher, wo wir ihn aufgelegt haben.
Gut, Larry, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine tolle Unterstützung. Wir werden uns auch im nächsten Jahr wieder zusammentreffen und du wirst uns hier auch weiterhin unterstützen. Vielen Dank im Vorfeld dafür. Ich möchte Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und dazu werde ich nun die Leitungen für alle Konferenzteilnehmer freischalten.
Die Stummschaltung für die Konferenz wurde aufgehoben.
So, bitteschön, Sie können Ihre Fragen nun stellen. Okay, Larry, du hast scheinbar alles auf den Punkt gebracht. Es sind keine Fragen entstanden. Wenn schon, dann können Sie natürlich gerne per Mail auch die Fragen nachgelagert an mich senden. Ich werde die Leitungen wieder stumm schalten.
Das heißt, wir haben heute relativ breit diskutiert. Wir haben viele Themen gebracht. Wir haben auch etwas von der Zeit überzogen, aber das ist vielleicht der Weihnachtsbonus, den wir haben. Und an dieser Stelle Ihnen ein schönes Weihnachtsfest von meiner Seite und ich freue mich schon aufs Jahr 2016 mit Ihnen.
Auch von meiner Seite alles Gute, frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr bis ins neue Jahr 2016. Die Aufzeichnung dieser Konferenz wird in den nächsten Tagen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Die Konferenz wird nun beendet.